Herzlich willkommen zu einer besonderen Episode vom Potenziale Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski und bei mir sind...
Mein Name ist Stefan Burister, das wisst ihr schon. Und wir möchten heute mal wieder Alltagsphänomene durch die psychologische Brille betrachten. Und wir haben uns dafür heute extra noch eine Expertin eingeladen. Ich möchte sie vielleicht nur ganz kurz mit den Worten ankündigen. Sie wäre die Frau gewesen, mit der ich gerne studiert hätte. Sie ist nur einfach deutlich jünger. Aber weil ich einfach sie als Expertin sehr schätze, ja, vielleicht stellt sich kurz vor.
Danke. Monique Dané, mein Name, und ich freue mich, heute hier zu sein. Und ich hätte gerne auch mit dir studiert, also das wäre gut gewesen, bestimmt auch lustig. Und ich freue mich dann heute auf den Podcast und hier mit euch zu reden.
Sehr schön, wir haben ja noch ein ganz großartiges Thema. Ja, Konstantin, du bist ja sozusagen direkt Betroffener.
Ich bin direkt Betroffener, wir wollen heute über das Thema Wechseljahre sprechen.
Tatsächlich, damit steigen wir ein, genau. Es ist das Thema Wechseljahre und jetzt, das ist auch der Grund, warum unsere liebe Kollegin da ist, nicht weil sie da betroffen ist, sondern weil es natürlich ein bisschen anmaßend ist, wenn wir als Männer uns jetzt hinstellen und dieses Thema so nach vorne bringen, wobei tatsächlich ja auch bei den Recherchen nochmal sehr deutlich wurde, es ist eben auch ein Thema, was Männer trifft.
Genau, also es ist kein Thema, was ausschließlich den Frauen vorbehalten ist. Ich gehe sogar davon aus, dass es noch sehr unerforscht ist von den Männern und dass dort das Ganze auch meist zumindest in der Allgemeinheit noch gar nicht angekommen ist, dass Männer davon genauso betroffen werden. Und es wird immer so mit einem Lächeln weggedrückt, wenn sich dann der Mann vielleicht den lang ersehnten Wunsch erfüllt und ein Auto kauft oder ein anderes Gefährt.
Ich dachte, das nennt man Midlife-Crisis. Ja, aber Mann, und unerforscht kann das nicht sein. Mal einfach die Leute fragen, den Sugar-Daddy haben.
Ich gehe davon aber trotzdem aus, dass da noch jede Menge Aufklärungsbedarf ist und dass das ein Thema ist, was gut in die Zeit passt und weil das natürlich enttabuisiert werden sollte.
Also gebe ich dir völlig recht. Ich finde auch, das ist so ein Thema, da wird irgendwie immer nur, so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand drüber gesprochen. Ne? Irgendwie betrifft das keinen so richtig. Das hängt ja auch mit vielen Sachen zusammen. Am Ende ist ja vielleicht nicht nur das Thema Wechseljahre, sondern auch, was baut sich da drumherum vielleicht auf? Möglicherweise Einsamkeit, Schlafstörung, Depression. Also ich glaube, das ist ein sehr weites Feld und ich finde das auch wichtig, dass das mal beleuchtet wird.
Das kommt nur dann, wenn veränderte Vitalfunktionen zum Thema werden. Also sprich, dass das alles nicht mehr so läuft, wie man sich das mal vorgestellt hat oder wie es mal lief. Und dass auch das ist ein Thema, was nach wie vor ein Tabuthema ist. Und das ist, finde ich, insofern gut, dass wir das heute hier diskutieren.
Aber ich glaube, dieser Unterschied zu diesen wechselnden Vitalfunktionen kommt wahrscheinlich, weil der Bruch so groß ist. Also wir haben ja von Geburt an haben wir ja ständig sich verändernde Vitalfunktionen. Wir sehen immer schlechter und so weiter und so fort. Aber ich glaube, der Bruch ist einfach so eklatant. Und ich denke, ich habe da ein bisschen jetzt auch mal so Hypothesen drauf angestellt, weil ich gesagt habe, ich möchte jetzt nicht explizit mich in die Fachliteratur dazu einbohren, sondern eher so zu dem Thema, welche psychologischen Ansätze gibt es dort. Und da habe ich eine ganze Menge tatsächlich gefunden, die sagen, Wechseljahre hat eben sehr, sehr viel nicht nur mit körperlichen Funktionen, sondern auch mit einer Rolle zu tun, mit einer Funktion, mit einer Selbstwirksamkeit.
Naja, es gibt ja Veränderungen innerhalb dieser Zeit in den familiären Konstellationen. Und das ist natürlich das, was ganz spannend ist. Also es fällt ja alles so zusammen. Die Kinder sind erwachsen, groß, man muss neue Wege beschreiten, man muss sich vielleicht sogar neu definieren. Je nachdem, wann es losgeht, das ist halt so die große Frage. Da gibt es ja unterschiedliche Studien. Es gibt Menschen, die fangen mit Ende 30 an, in die Wechseljahre zu kommen. Und wiederum andere, dann irgendwann erst in den 50ern. Also es ist ja nicht nur so, dass wir hier hormonelle Veränderungen haben, sondern wir haben ja auch noch Faktoren, die drumherum eine sehr eklatante Einbruch für denjenigen sein können oder diejenige sein können.
Aber nun mal ehrlich, was stellen wir uns so unter Wechseljahren vor? Also mal ganz Hand aufs Herz, was ist das, was so populistisch draußen rumwabert in der Welt der Super Illus und anderen illustrierten Zeitungen? Was sind so die Wechseljahre?
Ihr schaut mich jetzt so an.
Wir gehen davon aus, dass du es liest.
Ja, genau. Ihr scheint davon auszugehen, dass ich das lese. Und als treuer Abonnent, der, was hast du gesagt, Super Ilu?
Genau.
Würde ich es wie folgt beschreiben. Ich glaube, das ist so, ja, Mitte, Ende 40, Anfang 50. Es geht einher mit, also wenn man es mal wirklich abstrakt darstellt und weit überspitzt, mit Gewichtszunahme, mit Schlafstörungen. Also dieses typische Thema, tagsüber ist mir vielleicht kalt, nachts schwitzig, bin schweißgebadet, habe das Bedürfnis, die Fenster aufzureißen, das Bett neu zu beziehen, Stress in der Beziehung mit dem Partner. Die Libido sinkt angeblich auch ein Stück weit, was ein Thema ist. Unzufriedenheit, es kann wohl öfters auch einhergehen mit, ja, mit einer Art Depression auch. Ja, also weil es wird auch so ein Stück weit hormonell natürlich begründet, ganz klar.
Du hast gerade ein Stück weit gesagt, ne? Ich habe letztens einen tollen Beitrag zu dem Thema Füllwörter gehört, Stück weit. Und dann sagte doch tatsächlich der Autor, ja, warum sagt man denn nicht ein Liter tief? Ja, fand ich großartig. Also fällt mir jetzt immer ein, wenn jemand sagt, Stück weit.
Und vielleicht ist dir auch aufgefallen in unserem letzten Podcast, wenn wir jetzt gerade beim Thema sind, dass du nicht mehr absolut sagst, aber ich.
Du sagst absolut.
Ja, ich habe jetzt sozusagen dein Füllwort übernommen und du hast dir was Neues gesucht.
Wollen wir jetzt über Übertragung sprechen?
Das ist quasi meine manipulative Komponente. Also ich gebe dir bei jedem Podcast ein Wort mit. Schnitzel.
Ja. Nein, aber zurück zum Thema. Also so würde ich es charakterisieren. Wie seht ihr das denn? Trifft das Ganze schon so ein bisschen? Ist das grob umrissen oder ist es zu eindimensional?
Na, das sind ja sichtbare Faktoren, die jetzt hier, und die werden natürlich jetzt meistens den Frauen zugeschrieben, weil es halt Faktoren sind, die besprochen werden. Also ich sehe es gerade in der Werbung, verändert es sich, das wird es zum Thema gemacht, weil man natürlich mit den entsprechenden Produkten andere Zielgruppen ansprechen will. Und es findet auch immer mehr Anklang in renommierten Zeitungen. Und ich sehe das auch viel mehr, wenn ich im Social-Media-Bereich unterwegs bin, dass es ein Thema ist, was jetzt mehr besprochen wird. Ich glaube aber, dass die Betroffenen selbst, und das ist ja eine Phase, das möchte ich bitte hier auch noch anmerken, es ist ja kein Dauerzustand und man gleitet ja langsam in diese Phase rein, so wie man auch langsam rausgleitet, so kann man sich dann auch entsprechend Unterstützung holen seitens Ärzten oder Heilpraktikern oder Ähnlichen. Ist es natürlich wichtig, auch darüber zu kommunizieren. Und gerade als Psychologin gucke ich natürlich da stark drauf, dass man dieses Enttabuisieren eigentlich viel stärker verfolgt und viel mehr in den Dialog geht. Oder wie?
Also ich habe jetzt eine Theorie, fand ich ziemlich spannend. Da ging es darum, dass Frauen in ihrem gesamten biografischen Verlauf relativ häufig Situationen haben, in denen sie medikamentös einwirken auf den Hormonhaushalt. Also es geht los bei der Verhütung, die ja inzwischen, zumindest haben die das in dem Artikel geschrieben, irgendwie bei 12, 13 Jahren losgeht, ja, wo die jungen Damen dann starten damit. Das heißt, der erste hormonelle Eingriff, dann zwischendurch möglicherweise bei Personen, die Kinder bekommen, dann es eine hormonelle Veränderung gibt. Und in der Theorie ging es darum, dass sie gesagt haben, das ist so ein Moment, der ist zu vielen anderen Momenten der hormonellen Veränderung eben nicht mehr willentlich beeinflussbar. Und dass das auch etwas ist, was so ein bisschen so ein Hilflosigkeitsmoment erzeugt. Nach dem Motto, ja, die Pille wollte ich nehmen, ist okay. Ich wollte sie auch absetzen, um Kinder zu bekommen, ist auch okay. Und plötzlich zu sagen, so, und jetzt habe ich aber hormonelle Veränderungen, körperliche Veränderungen durch meine Hormone, die ich eben nicht wollte, die ich auch nicht beeinflussen kann, die ich auch nicht einfach wieder dadurch regulieren kann.
Naja, spannend. Eine spannende Theorie ist natürlich auch nochmal ganz spannend, wenn ich an die 70er Jahre denke, wo ja die Frauen rausgegangen sind und im Prinzip dafür gekämpft haben, dass ihr Bauch ihnen gehört und ihr Körper ihnen gehört. Und wir sehen die Diskussion ja aktuell auch in den USA. Dass das natürlich jetzt hier wieder genau diese Hilflosigkeit oder wieder auch den Kontrollverlust natürlich nach sich zieht. Und das ist natürlich was für Frauen sehr schwer greifbar ist. Also nicht nur für Frauen, generell für Menschen. Ich will das jetzt nicht nur auf Frauen.
Doch, ich denke, Kontrollverlust ist für Frauen viel schwerer greifbar.
Das ist aber böse und wieder mit Vorurteilen besetzt hier. Aber ich glaube tatsächlich, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir natürlich gerade sehr früh eingreifen in unseren Körper. Und du hast es gerade gesagt, die Kinder werden frühreifer. Das ist jetzt auch nachgewiesen aufgrund von Wohlstand, den wir ja erfahren, dass wir damit natürlich viel früher, ich sag mal, reifer werden und damit auch dieses Thema Pille spannend wird oder hormoneller Eingriff. Ich will es ja nicht nur auf die Pille reduzieren. Und dass wir das dann sehr lange und sehr lange uns auch begleitet. Mit unterschiedlichen Folgen. Und ich glaube, dass es hilfreich ist, hier darüber zu sprechen und natürlich auch frühzeitiger aufzuklären, was dort kommt. Und dass es halt auch echt eine Phase ist. Und wir haben auch andere Phasen in unserem Leben, die viel mehr offenkundig formuliert werden, dargestellt werden, als diese Phase. Und insofern finde ich es gut, dass wir heute darüber sprechen.
Ja, was bist du jetzt auch als Coach unterwegs? Aus deiner Erfahrung, was würdest du Menschen empfehlen, die sagen, ich habe da tatsächlich vielleicht auch einfach Schwierigkeiten aufgrund der Tabuisierung, noch nicht mal aufgrund der veränderten Vitalfunktion, sondern ich habe da so ein tabuisiertes Thema und ich weiß, das wird in der Gesellschaft noch abgelehnt oder einfach sowas wie schlechte Laune, ne, wird plötzlich unterstellt, ja, schlechte Laune, ja, dann ist wohl in den Wechseljahren oder einfach mal Hitzewallung oder einfach mal mir ist kalt. Da hat man ja wahrscheinlich dann als Frau relativ schnell in einem bestimmten Alter mit zu tun, dass das einem unterstellt wird.
Naja, wir leben ja gerade in einer Zeit mit sehr viel Offenheit und Sensibilisierung und deswegen ist es wichtig, hier auch mal die Augen aufzumachen, sich darüber zu informieren und man muss ja nicht die kleinsten Details wissen, also sondern hier einfach mal ins Gespräch zu gehen und einfach mal auch die Offenheit zu besitzen, sich auf sein Gegenüber einzulassen. Andersherum, die Leute, die es betrifft, die tun sich damit meistens viel schwieriger oder schwerer, weil die natürlich nicht drüber sprechen. Das fällt mir immer wieder auf bei Klienten, Klientinnen, in dem Fall schwerpunktmäßig, die erst so nach und nach und nach dem, keine Ahnung, 10. Gespräch mit mir mal dort ins Gespräch kommen und sagen, hey, es ist ein Thema gewesen oder sogar noch weiter Anfang 60 sind und sagen, damals in den Wechseljahren oder sich selber sozusagen nicht mehr für voll nehmen und sagen, na, es war ja eine Phase. Gott sei Dank ist das vorbei. Also selbst da sich abwerten, um da ihren Selbstwert für den heutigen Status wieder aufzuwerten. Und das ist spannend. Also das heißt, gerade im Coaching versuche ich dort mehr in die Reflexion zu gehen, mehr an dem Thema Selbstwert zu arbeiten und natürlich hier auch die Stärkung der eigenen Person in den Vordergrund zu stellen und weniger diesen Status, der ja gerade aktuell da ist.
Gibt es da so ein Tool, was du hast, wo du sagen würdest, oh, das kommt gut an, um mal in so einen Reflexionsprozess einzusteigen?
Naja, generell ist es jetzt, glaube ich, hilfreich, mehr in Kontakt mit sich zu kommen. Wir leben momentan in einer Welt, wo wir den Kontakt oft verlieren, weil wir in einer Geschwindigkeit unterwegs sind, wo wir versuchen, alles zu managen und inklusive uns selbst und damit auch das Thema Reflexion, Zeit für uns meines Erachtens nach hinten ansteht. Und man kann mit relativ einfachen Achtsamkeitsübungen gut arbeiten. Man kann, also dass man einen täglichen Bodyscan zum Beispiel macht, das ist eine relativ simple Übung.
Immer beim Gehen durch die Fußgängerpassage. Kurzer Bodyscan, gucken die Leute noch oder gucken sie
nicht mehr? Ich wollte gerade sagen, es geht aber auch um den eigenen Bodyscan und es geht darum, für sich einfach zu schauen, wo stehe ich und diese eigenen 5 Minuten auch zu haben. Also diese Minuten mal für sich zu haben. Und ich höre das immer wieder, nee, ich habe keine Zeit für mich. Ich habe für alle anderen Zeit, aber ich habe keine Zeit für mich. Und die Beschäftigung mit sich selbst würde ja bedeuten, sich damit auseinanderzusetzen und sich anzuerkennen. Und viele sind damit eher beschäftigt, anderen was Gutes zu tun, weil man damit ja viel einfacher arbeiten kann.
Konstantin, das war jetzt dein Stichwort, anderen was Gutes zu tun.
Ja, und da würde ich auch direkt eine Frage gerne anschließen. Was kann denn der Partner tun, um zu unterstützen? Also das eine ist ja zu sagen, okay, ja, beim Bodyscan vielleicht auch, aber generell, das belastet ja am Ende vielleicht auch eine Beziehung. Weil ja Spannungen auftreten, weil es Fehlinterpretationen gibt, weil dann vielleicht einfach nur schlechte Laune unterstellt wird oder dass die Attraktivität des Partners gesunken ist. Ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn meine Partnerin sozusagen dann nachts die Fenster aufreißt, klatschnass ist, verschwitzt, das Bett abzieht und ich will schlafen. Also ich könnte mir vorstellen, das kommt irgendwann auch mal zu einer Spannung, zu einer Diskussion, zu Streit. Und wenn ich euch richtig verstanden habe, geht es ja aber gerade darum, und das wollen wir hiermit auch ein Stück erreichen, das Thema mal transparent zu machen. Sagen, wir müssen drüber sprechen. Wir heißt doch aber auch, wir in einer Partnerschaft, wir als Gesellschaft. Was können wir also in der Partnerschaft tun? ich explizit jetzt vielleicht als Mann? Was wären so eure Tipps? Ist es Zuhören einfach nur? Es gibt ja diese Bücher, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich habe das bekommen.
Bücher kenne ich tatsächlich.
Als ich Vater geworden bin, gab es Schwangerschaft für Männer. Und das Buch war einfach unheimlich interessant, weil zum einen drin beschrieben wurde, okay, wie geht es jetzt meiner Frau? Wie ist die Entwicklung des Fötus? Und da gab es auch gute Tipps. Also einer davon war zum Beispiel auch, bei meiner Frau stimmte das ein Stück weit, wenn die mal hysterisch geworden ist oder wirklich schlecht gelaunt war, spazieren gehen und den Mund halten. Einfach mal zuhören. Eben halt keine klugen Ratschläge geben. Lauf einfach mit.
Das, was Männer gerne machen, ja. Sehr sachliche Ratschläge geben und
bei emotionalen Themen.
Natürlich,
genau.
Ja.
So, und daher meine Frage an euch, was können wir denn tun?
Ich weiß jetzt nicht, warum bei dem Hinweis mit den sachlichen Ratschlägen die Blicke beider Kollegen zu mir gehen.
Also, das ist jetzt nicht Teil des Podcasts, das zu analysieren.
Also ich möchte an der Stelle wirklich eine Lanze brechen dafür, dann das Gespräch zu suchen. Also das nicht wegzuignorieren und zu sagen, ist irgendwie nicht passiert. Oder auch so Sprüche wie, komm, das legt sich wieder. Oder sondern einfach zu sagen, okay, was sind so Frühwarnindikatoren? Also woran merkst du möglicherweise, dass wir eine Nacht haben werden, wo du Kalt-Warm-Wechsel hast, sowas. Ne? Und dann auch tatsächlich einfach den Gegenüber oder die Gegenüber mal zu fragen, was brauchst du von mir? Also was ist ihr am angenehmsten? Also wenn man jetzt so ein Buch liest, kann ja sein, dass das total gut funktioniert hat mit dem daneben hergehen, aber den Mut zu haben und zu sagen, was wünschst du dir denn? Also was brauchst du? Und nicht zu glauben, da habt ihr jetzt ein zweites Buch zugelesen, jetzt rate ich das einfach mal durch.
Genau, noch das Buch rüberschieben und sagen, kannst du es bitte auch lesen?
Das wäre auch, ja, eine, das wär cool, ja auch toll. Auch eine schöne Idee. Wir einigen Idee. Uns auf die, ja, Methodik.
Genau.
Ja.
Dann liest doch, wenn du nachts nicht schlafen
ja,
kannst.
Ja, genau.
Nein, aber bei mir hat das einfach ein Stück weit den Horizont da schon erweitert und für Verständnis gesorgt. Eben halt nicht vielleicht in das typische Schema zu verfallen. Sagen, jetzt hab dich doch nicht so, oder warum bist denn du so schlecht gelaunt, oder was kann ich denn dafür? Also es gibt ja so diese Formulierungen, ne, die überhaupt nicht schön sind, die man vielleicht auch gar nicht so bewusst setzt.
Ich möchte da aber nochmal eingrätschen. Ich glaube, wir haben eine Zeit, in der wir uns mit solchen Themen auseinandersetzen können. Wenn ich an unsere Eltern- und Großelterngenerationen denke, die hatten diese Zeit gar nicht, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn ich heute genau diese Leute anschaue, für die ist das halt noch sehr schwierig. Die sind da durchgegangen und da wurde nicht groß diskutiert drüber. Das heißt, eine Sensitivität, die wir in anderen Bereichen haben, auch hier ein Stück einfach mehr wirken zu lassen. Ich glaube, darauf kommt es an. Und da würde es durchaus helfen, vielleicht am Anfang das Buch zu lesen und dann durchaus in die Kommunikation zu gehen und durchaus den anderen zu fragen, wie er unterstützen kann. Ich glaube, damit sind wir weitaus weiter vorn, als wenn wir jetzt hier gleich wieder mit Ratschlägen und ähnlichen Themen. Manchmal hilft auch nur Umarmung und einfach mal ein bisschen.
Wenn sie schweißnass ist. Du musst nur dafür sorgen, dass sie nicht glaubt, du willst sie aus dem Fenster stürzen, weil du sie am offenen Fenster umarmst.
Ich möchte aber nochmal darauf verweisen, wir sind hier nur wieder bei den Frauen, ja? Also ja. Wie sieht denn das mit den anderen aus?
Also tatsächlich in meiner Männergruppe hätte ich jetzt fast gesagt, jetzt habe ich es gesagt, also nicht in der Männergruppe, sondern in meinem Bekanntenkreis, du hast das ja gerade schon gesagt, Wechseljahre gehen eben auch, können von 30 losgehen, jetzt
Ende 30.
Ende 30, ja, ja, das ist dann schon so meine Gruppe. Und da ist es so, dass die Kollegen sich dann so ein bisschen wundern, ne? Und machen so einen Sport und sagen, Mensch, und obwohl ich so viel Sport mache irgendwie, ich nehme jetzt trotzdem zu und das zweite Bier am Abend merke ich dann schon oder bin dann nicht mehr so ausgeglichen. Und das wird dann am Anfang immer so ein bisschen mit Ego weggewischt, musst halt mehr machen oder irgendwann kommt diese erlernte Hilflosigkeit, dass man sagt, na, wozu denn auch, ne? Was erwartest du dann? Aber wenn man dann mal, oder ich dann auch ganz bewusst das Thema da drauf bringe und sage, wir haben hormonelle Veränderungen, denen müssen wir uns stellen. Und das ist unsere Gereiztheit, das sind Stoffwechseländerungen, das sind eine höhere Lärmempfindlichkeit, eine höhere Anfälligkeit für zum Beispiel hell-dunkel. Und das ist dann schon wirklich auch Interesse auf der anderen Seite da, weil es wirklich auch so ein Tabuthema ist. Und gerade bei den Männern dann ja eher mal gesagt wird, ey, es ist Midlife-Crisis, wird schon, aber so dieses Hyperkompensieren, also ich will das nicht, ich will nicht Geißel meiner hormonellen Umstellung an der Stelle sein und deshalb mache ich dann mehr Sport oder kauf mir irgendwelche Autos, Motorräder oder irgendetwas anderes, einfach um dem aktiv entgegenzuwirken, dass viele, wenn man ins Gespräch geht, dann eben auch sagen, na, der Moment, als sie diese Entscheidung getroffen haben, war der Moment, als sie gemerkt haben, dass sie mit ihren herkömmlichen Methoden eben diese körperlichen Umstellungsfacetten nicht mehr aufgehalten bekommen.
Interessanter Punkt, zumal Männer es ja auch nicht, ich sag mal, von klein auf mitbekommen haben, über solche Punkte A zu reden, B zu reflektieren und dann
schon.
Naja, du bist ja auch von der anderen Sorte.
Genau. Also
ja?
Es sind schon welche, die auch weinen können.
Ja, ich gehe jetzt aber mal von dem durchschnittlichen Mann aus. Der hat das natürlich jetzt nicht irgendwo früh gesagt bekommen. Der ist noch mit sehr vielen Sprichwörtern groß geworden. Ich will jetzt hier keine Beispiele nennen. Und unterm Strich ist es so, dass Männer es also auch gar nicht gelernt haben. Und mir fiel jetzt so spontan ein, von Kunden von mir, konkret Physiotherapeuten, da wird ja immer wieder verschrieben, bei Männern auch, Beckenbodengymnastik. Nun wurde natürlich dann auch schon drüber diskutiert, haben denn Männer einen Beckenboden? Ja, den haben sie und der ist auch sehr hilfreich. Und tatsächlich wird es dann auch belächelt, aber da genau diese Zielgruppe, also dann mehrt sich das in den Beckenbodengymnastikgruppen, da sind jetzt nicht nur nachschwangere Frauen, sondern es sind dann auch tatsächlich Männer in der 50-Plus-Gruppe dabei, sowas zu tun. Will heißen, also auch hier Aufklärung ist extrem wichtig und meines Erachtens nach auch eine Offenheit und nicht ein Belächeln, wenn jemand jetzt plötzlich sagt, ich mache eine Beckenbodengymnastik oder mein Mann macht Yoga oder sonstiges. Ja, das, was ja auch nach wie vor noch oft belächelt wird, dass man sagt, man vergeht jetzt andere Wege. Ich sehe gerade ein Stirnrunzeln.
Nein, tatsächlich ist es so, Yoga, wenn man als Mann sagt, also ich komme heute ein bisschen später zur Arbeit, ich habe jetzt noch eine Yoga-Einheit drangehängt, das hat schon etwas skurrilen Charakter. Also ich stelle mir das jetzt bei dir vor, ne? Start der Nachtschicht und einer kommt später mit der Information, ich hatte mein Yoga heute ein bisschen überzogen.
Das ist aber dann wahrscheinlich eher ein Thema deiner Generation, meiner nicht. Also wirklich.
Okay.
Also könnte ich machen.
Wir brechen an dieser Stelle ab
genau.
Zu körperlichen Auseinandersetzungen.
Das war's jetzt mit unserer zwischenmenschlichen Beziehung. Ja, jeder geht zurück zu seiner Generation.
Soll ich vermitteln, agieren, ja?
Nein, also für mich wäre das kein Thema, wenn das irgendeiner macht. Mir wäre das ehrlich gesagt sogar egal. Also ich finde es weder schlecht, noch finde ich es gut. Das interessiert mich eigentlich nicht wirklich. Also soll er
neutrale
das machen?
Neutrale Position.
Ist völlig okay. Mhm. Ich möchte jetzt vielleicht nicht zwingend davon überzeugt werden, das auch zu tun. Aber das gilt ja für viele Dinge. Also das hat nichts mit Yoga zu tun. So, aber könnte auch sein, dass es mich interessiert. So, okay, wie kommst du denn klar? Oder du bist irgendwie, ich bin immer müde, ja, du irgendwie nicht. Ich esse schon weniger und trotzdem nehme ich ein bisschen zu, du nicht. Und du naschst viel mehr als ich. Also ich glaube, das kommt einfach immer auf die Wirkung desjenigen dann auch an. So, wenn er sich gut fühlt, ist doch top.
Und du hattest ja nochmal so auch angefragt, was kannst du jetzt als Partner tun in so einer Situation? Und ich habe im Coaching aktuell jemanden, wo die Frau in die Wechseljahre geht und der sehr viele Schwierigkeiten damit hat. Also der sagt, darf ich das ansprechen, darf ich das nicht ansprechen? Und dem hilft es zum Beispiel total, dass ich mit ihm daran arbeite, eigene körperliche Unzulänglichkeiten zu verbalisieren. Und nicht erst als Reaktion darauf, also wenn seine Partnerin sagt, ach Mensch, ich habe schon wieder das Laken durchgeschwitzt, zu sagen, ja, ich musste auch zweimal heute Nacht aufstehen, weil der Blasendruck zu groß war, sondern von sich aus auch tatsächlich ganz offen über körperliche Veränderungen sprechen. Und nicht als Reaktion im Sinne von, macht ja jetzt draus, geht mir ja ähnlich, sondern das Gespräch von sich aus darauf bringen. Und der berichtete dann, dass das für ihn sehr hilfreich war. Seine Frau war sehr überrascht davon, als er dann einfach sagte, irgendwie beim Abendessen mal, dass er weniger essen möchte, weil er immer dieses Erleben hat, dass wenn er dann zu viel isst, dass er dann auch tatsächlich diese Heiß-Kalt-Wechsel und so eine Geschichten hat. Und der berichtet, dass seine Frau erst gar nicht darauf reagiert hat und dann am nächsten Morgen aber sagte, dass ihr das sehr, sehr gut tat, zu wissen, dass er offensichtlich auch in so einen Veränderungsprozess reingeht. Also wirklich von sich aus damit zu starten, zu sagen, ich habe auch Wahrnehmungsprozess bei mir selbst, der körperliche Veränderungen anzeigt, der vielleicht eine Libido-Veränderung anzeigt, und dann nicht darauf warten, dass sozusagen die Partnerin tun muss und damit man es, die Veränderung des Sexuallebens möglicherweise der Partnerin dann zuschreiben kann und sagen, Mensch, weil du jetzt Libido-Schwierigkeiten hast, verändert sich unser Sexleben dadurch. Und ein zweiter Tipp, diese zum Beispiel mal gemeinsam darüber zu reden, was macht Spaß beim Sex, worauf hat man Lust beim Sex, eben nicht anlassbezogen dann zu machen, wenn es Libido-Veränderungen gibt, sondern zu sagen, es ist total okay, dass das normaler Bestandteil einer Partnerschaft ist, dass man Wünsche äußert, dass sich Wünsche verändern, dass man Dinge ausprobieren möchte, und damit das nicht so festgenagelt ist im Sinne von, weil das, wie wir es bisher hatten, nicht mehr klappt, deshalb müssen wir etwas verändern, sondern die Veränderung einfach zum normalen Bestandteil werden zu lassen.
Die aktive Auseinandersetzung mit seinem Gegenüber, genau. Das ist ja ein genereller Prozess, den wir in allen Bereichen unseres Lebens eigentlich anwenden sollten, aber weil wir ja zunehmend auch Träger im Kopf werden und weil wir uns natürlich auch gerne auf alte Dinge zurückziehen und sagen, das war schon immer so, haben wir natürlich hier jetzt den Appell der Offenheit und dessen, dass man auch weiterhin sein Gehirn trainieren sollte, durch Austausch, durch Neuigkeiten, durch andere Dinge. Es ist natürlich ein schöner Punkt, der hier nochmal aufgegriffen wird, der jetzt nicht nur auf das Thema Wechseljahre anzuwenden ist, sondern durchaus auf alle Bereiche unseres Lebens, um hier Möglichkeiten zu haben, sich neu zu erfinden und auch sein Gegenüber mit einzubeziehen.
Also ist dieser Podcast quasi auch dafür vorgesehen, damit wir nicht Träger im Kopf werden, sondern Bildungsträger.
Oh, toll.
Das ist aber toll.
Ja. Toll.
Ja, es gibt so Sätze, da habe ich lange darauf gewartet, dass die irgendwann mal kommen. Vielleicht eine kleine Geschichte dazu am Rande. Ich war mal mit zwei Kolleginnen im Park unterwegs und wir haben uns in der Mittagspause ein Eis gegönnt. Und beide Kolleginnen haben ordentliche Portion Eis genommen und haben sich natürlich dann auf dem Rückweg, was heißt natürlich, haben sich beim Rückweg dann darüber unterhalten, dass das ja eigentlich völlig gegen die Diätplanung und gegen die Sommerfigur verstößt. Und daraufhin kam dann so das Gespräch auf verschiedene Diäten. Und daraufhin sagte ich dann, ich hätte auch eine Diät, die einfach unglaublich gut wirkt. Das ist die Essigdiät. Und dann philosophierten meine zwei Kolleginnen darüber, ob es ein Apfelessig oder was für eine Essigdiät ist. Und dann wirklich habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil ich wirklich schon diesen Spruch gedacht hatte, den könnte ich im Leben nie bringen. Sage ich, nee, es ist die Diät, esse ich oder esse ich nicht. Und mich auch unfassbar gefreut darüber. Sehr zur Irritation und zu den Entsetzen meiner zwei KollegInnen. Aber es war dann auch so ein Moment, wo ich das mal sagen konnte, Mensch, irgendwo mal aufgeschnappt, irgendwo mal ausgedacht, gelesen, gehört oder ähnliches. Und jetzt ist der Moment.
Ja, und du freust dich ja immer noch drüber. Also es muss ein wunderbares Gefühl gewesen sein, das mal zu äußern.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollten wir noch irgendeinen Podcast machen über all die Dinge, die ich noch nie gesagt habe und gerne sagen würde.
Genau.
Ja, also es klingt zumindest danach.
Großes Potpourri an Dingen, an den ungesagten Leidenschaften meiner selbst.
Also auch hier wieder nochmal der Appell, unbedingt miteinander reden. Vielleicht ist auch das für uns nach wie vor noch ganz oben auf der To-Do-Liste, uns mit unserem Partner und mit unserem besten Freund, Freundin regelmäßig auszutauschen und Themen einfach aus der Tabuzone rauszuholen.
Und ich glaube, was da sehr wichtig ist, es gibt in diesen ganzen Büchern zum Thema Wechseljahre und in den Artikeln und in den psychologischen Forschungen ja immer wieder so Möglichkeiten, auf die Ernährung zu achten oder mit der Ernährung etwas umzustellen, mit Bewegung zu arbeiten und. Und die größte Gefahr, dass diese Dinge eben nicht selbstwertdienlich sind, sondern selbstwertkritisch sind, ist, wenn der Moment des sich damit beschäftigen eben durch so einen negativen Marker gesetzt wird.
Mhm.
Weil dann hat das immer im Hinterkopf diesen Moment, dass ich sage, warum habe ich meine Ernährung umgestellt? Um den Folgen der Wechseljahre zu entgehen. Warum habe ich meine Bewegung umgestellt? Um den Folgen der Wechseljahre zu entgehen. Das bedeutet, wenn wir doch wissen, dass sich unser Körper in einem dynamischen Prozess befindet, eher den Moment von Anfang an gehen und sagen, immer dann, wenn ich merke, dass sich mein Körper verändert, dass ich dort größere Veränderungen auch sichtbar oder werden oder eintreten, aktiv sagen, Veränderung gehört dazu. Nehmen wir mal die Umstellung durch Corona. Also es haben sich unsere Arbeitsplätze verändert. Wir sind viel weniger unterwegs gewesen. Wir haben sehr viel stärker das alleine gearbeitet. Und da von Anfang an aktiv dagegen zu steuern, weil ich weiß, dass diese Veränderung auch eine Veränderung mit mir oder bei mir erzeugen wird. Und wir haben ja demnächst auch nochmal einen anderen Podcast zum Thema Einsamkeit, wo wir dich ja dann nochmal eingeladen haben. Und da sprechen wir eben auch darüber, wie geht man sehr proaktiv damit um. Und gerade beim Thema Wechseljahre finde ich, wenn ich weiß, dass wir als Mensch üblicherweise in diesen Veränderungsprozess reingehe, eben schon sehr frühzeitig auch damit umgehen.
Und alte Rituale hinterfragen und sich neue suchen und auch mal wieder in die Reflexion bringen. Und das hört eigentlich nie auf. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Aufruf von alle, zu sagen, okay, was kann ich tun für mich? Am besten kann ich was tun, indem ich mich einfach hinterfrage, auf meine Signale achte, jetzt nicht ständig in mich hineinhorche, dann bin ich ja eher in die Hypochondrie einzuordnen. Aber jetzt tatsächlich hier jetzt eher zu schauen, okay, was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Und auch wenn ich an Dingen hänge, zu hinterfragen, brauche ich die jetzt, um dass ich mich besser fühle oder vielleicht auch mal was anderes auszuprobieren. Und gerade bei diesem anders ausprobieren, da tun wir uns verdammt schwer. Und das fängt in frühen Jahren an, wenn auch gar nicht an Wechseljahre zu denken ist. Ja, also insofern ist es ein guter Aufruf, das immer wieder mit einzubeziehen und das auch am besten im Team zu machen. Weil wenn man es alleine macht, dann wird es halt immer ein bisschen herausfordernd. Und wenn ich jemanden habe, mit dem ich das teilen kann, und dann ist das wirklich egal, wen ich da an meiner Seite habe, dann wird es motivierender und auch offener und damit auch, ja, gerade der innere Schweinehund, wenn der mal Pause braucht, sagt er das uns. Und übrigens, einmal Pause ist kein Problem, 10-mal hintereinander Pause, das könnte ein Problem werden. Also insofern ausprobieren, sich hinterfragen und reflektieren.
Also das ist der Aufruf der Kollegin, dann auch gerne mal wieder in Gruppenschlafsälen zu übernachten. Denn das Phänomen auch noch. Weil die Wechseljahre leben sich im Team einfach leichter.
Ja, ich sehe uns gerade so im Ferienlager. Großartig, finde ich gut.
Aber ich möchte gerne noch einen Aspekt reinbringen. Wir reden ja immer über die Einschränkungen und was man vorsorglich dagegen tun kann. Ich finde es auch total okay, so eine Einschränkung anzunehmen und zu sagen, ne, ich muss raus aus dieser Selbstoptimierung und ich muss die vitale Person sein, obwohl es mir körperlich vielleicht gerade nicht gut geht. Auch eher zu sagen, ich kann gut dazu stehen, dass es mir nicht gut geht, dass ich vielleicht emotionale Schwünge habe, dass ich schlechter schlafe oder meine Ernährung erst verändern muss. Also auch diesen Moment zu haben und raus aus der Selbstoptimierung zu sagen, ich bin zwar in einem körperlichen Umstellungsprozess, aber es muss mir immer gut gehen, ich muss immer gut gelaunt sein und dafür habe ich die Ernährung umgestellt, Sport gemacht und so weiter.
Ja, und ich möchte noch darauf verweisen, dass es ja auch ein Danach gibt. Also das heißt, die Wechseljahre sind ja hier nur wirklich die Phase, ja, und die können ja was Neues auch einläuten, also auch sprich einen neuen Prozess. Und deswegen würde ich sie sogar als Erprobung von neuen Möglichkeiten nochmal nutzen und wollen und auch nochmal ruhig daran appellieren, sich da mehr mit sich zu vertrauen, weil, ich sagte es eingangs schon, auch die Zeiten drumherum sich geändert haben. Die Kinder sind weg, vielleicht ist auch der ein oder andere Partner nicht mehr der Partner, der es mal war. Ja, also hier kann man sich auch neu erfinden und ich sehe das auch eher so als zusätzliche Möglichkeit, hier was Neues auszuprobieren.
Ja, und wenn wir uns jetzt mal Pubertät angucken, also da sind die Menschen, die in die Pubertät kommen, ja auch sozusagen im Wechselbegriff der Körperchemie und da sagen wir ja auch nicht, muss trotzdem alles wie vorher laufen, muss genauso Leistungsfähigkeit, muss da sein, sondern da sagen wir eben auch, alles gut, völlige Umstellung, totales Reset, muss man durch und ganz viel auch mit Verständnis, mit Nachsicht der Umwelt.
Also kann man das ja eigentlich gut vergleichen, oder? Die Pubertät mit den Wechseljahren.
Und da alle die Pubertät haben, ist auch davon auszugehen, dass alle die Wechseljahre haben.
Ja.
Finde ich ein schönes Schlusswort.
Na, dann haben wir's.
Oder?
Ja.
Vielen Dank, Monique.
Danke auch.
Dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ciao.